Also ich fange mal an. Wir haben heute ein kleines Problem. Der vorgesehene Redner ist kurzfristig erkrankt. Er kann zwar reden, wie man ja gerade gehört hat, aber nicht so lang und jedenfalls nicht so lange an einem Stück. Wir müssen also heute ein bisschen improvisieren und schauen, dass wir da irgendwas abnehmen. Vielleicht wird auch der Vortrag etwas kürzer werden. Umso mehr Raum gibt es für Diskussion. Es gibt noch eine zweite kleine unglückliche Entwicklung mit dem heutigen Thema. Es hängt ein bisschen mit dem Zeitpunkt dieses Themas zusammen. Wie wir das Thema angesetzt haben, da war so Ende August, Anfang September, war gerade saure Gurkenzeit rum, war keine aktuelle Debatte los. Da haben wir uns gedacht, naja, genau das Richtige, dass wir mal was zu dem Götz Werner und dem bedingungslosen Grundeinkommen sagen. Kaum haben wir es angesetzt, ging die Debatte mit dem Sarrazin so richtig los und hat auch gar nicht mehr aufgehört. Und viele Wochen gingen ins Land und er war aus keiner Talkshow wegzudenken. Und wenn er nicht selber am Podium gesessen war, dann war sein Geist mitten unter den Diskutanten. Also gutes Thema steht jetzt nun aber mal fest. Es soll um den Götz Werner und das bedingungslose Grundeinkommen gehen. Wie wir uns allerdings überlegt hatten, was gäbe es denn eigentlich zu dem Sarrazin zu sagen, wenn das doch das Thema wäre, sind wir auf den paradoxen Befund gekommen, dass es da doch gewisse Parallelen gibt. Das ist paradox, weil beide sind ja Antipoden, das ist ja ganz klar. Der Götz Werner macht sich dafür stark, dass allen Menschen bedingungslos ein Grundeinkommen gezahlt wird. Der Sarrazin sagt genau das Gegenteil. Er sagt, es gibt da schon sowas Ähnliches. Das ist Hartz IV. Und das ist ja die Wurzel alles Übels. Das ist ja gerade daran schuld, dass es Arbeitslosigkeit und dass es Armut gibt. Also es sind ganz klar Antipoden. Das soll um Gottes Willen nicht bestritten werden. Aber sie streiten sich auf einer Ebene, ja, die gleich ist. Und vor allem, und da geht es jetzt zuerst mal darum, sie haben einen gemeinsamen Sachverhalt, sie haben ein gemeinsames Thema, das sie besprechen. Das Thema ist der paradoxe Umstand, dass die Marktwirtschaft die Eigenart hat, dass in dem Maß, wie der materielle Reichtum der Marktwirtschaft steigt, in dem Maß, wie es immer leichter wird, Güter zu produzieren, wie es immer weniger Zeit braucht, ein bestimmtes Gut herzustellen, in dem Maße wird das Leben der Leute, die arbeiten müssen, nicht leichter. In dem Maße steigt nicht ihr Wohlstand, in dem Maße steigt nicht ihre Löhne. Es ist genau umgekehrt. In dem Maße wächst die Armut der Beschäftigten und es wächst vor allem die absolute Armut einer Schicht, die noch nicht einmal beschäftigt ist. Paradox, könnte man meinen, so greift es auch der Götz Werner auf, je leichter die Arbeit ist, umso schwerer das Los derer, die arbeiten müssen. Zu diesem Sachverhalt, kann man mich hören eigentlich? Bisschen lauter. Also zu diesem Sachverhalt, ja, und zu der wachsenden Zahl einer Reservearmee, die vielleicht schon in zweiter und dritter Generation in wachsendem Elend und auch in einer gewissen wachsenden Verwahrlosung in den Vorstädten vor sich hin vegetiert, zu dem Thema redet sowohl der Sarrazin wie der Götz Werner. Woher kommt dieses Paradox? Eigentlich weiß es jeder, wenn er die Fakten, die er kennt, ernst nimmt. Was wir jetzt da vortragen, sind zwar Anschauungen, die dieses System sehr grundsätzlich in Frage stellen, aber eigentlich sind sie jedem bekannt. Es ist so, in der Marktwirtschaft wird keine Ware und kein Gut nur deshalb produziert, weil es ein Bedürfnis danach gibt. Sondern vielmehr deswegen, weil es ein zahlungsfähiges Bedürfnis gibt, an dem man möglichst viel verdienen will. Und genau so wird dann auch die Produktion der Arbeit eingerichtet, so wird die Arbeit bezahlt und organisiert. Es geht darum, mit einem Minimum an zu bezahlten Arbeitskosten ein Maximum an Geldwerten Arbeitsertrag zu erzielen. Und streng unter diesem Gesichtspunkt wird auch technisch die Produktion eingerichtet, wenn es Verfahren gibt, und die werden auch zielgemäß unter dem Gesichtspunkt erforscht, wenn es Verfahren gibt, die vielleicht nicht die Arbeit erleichtern, die es aber den Unternehmen ermöglichen, Arbeitskosten zu sparen, dann werden die eingesetzt. Das kennt jeder. Der Sarrazin bringt da ein Beispiel aus der Technikgeschichte. Die Erfindung des Gabelstaplers führt dazu, dass ein Gabelstapler und ein Fahrer, der diesen Gabelstapler bedient, 100 Heuerleute überflüssig macht. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, da schlummert ja ein unglaubliches Wohlstandspotenzial. Ja, wenn der Gabelstapler die Arbeit von 100 solchen Heuerleuten überflüssig macht, dann könnten jetzt ja alle 100 einfachen Arbeiter sich zusammentun und sich die Arbeit des einen teilen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber man sieht schnell, zu welchen Annehmlichkeiten das führen würde. Natürlich weiß jeder, dass es ganz anders zugeht. Der Gabelstapler ermöglicht es, dem Unternehmer die Löhne für die 100 einfachen Arbeiter zu sparen. Und die 100 einfachen Arbeiter liegen auf der Straße und der eine, der dann den Gabelstapler fahren muss, hat dann genauso harten Job wie vorher jeder einzelne dieser Packarbeiter. So, unter diesem Gesichtspunkt wächst stetig Jahr für Jahr und Jahrzehnt für Jahrzehnt die sogenannte Sockelarbeitslosigkeit. Also eine Arbeitslosigkeit, die nicht nur darauf zustande kommt, dass es mal eine Krise gibt, da werden Leute entlassen, wie jetzt in der letzten Finanzkrise, sind wir schnell 1 Million mehr arbeitslos, die ist dann wieder vorbei, da wird 1 Million wieder eingestellt zu schlechteren Bedingungen. Das gibt es zusätzlich, aber auf der Basis einer beständig wachsenden Anzahl, eines beständig wachsenden Millionenheers von dauerhaft unbeschäftigten Leuten. So, und jetzt kommt der Sarrazin und jetzt fangen die beiden an. Ja, zu dem Phänomen äußert sich Götz Werner und äußert sich der Sarrazin. Und beide auf sehr, sehr unterschiedliche Weise. Der Sarrazin fängt an und sagt, lese ich mal kurz ein Zitat vor. Das Reich der Arbeit ist das Reich der Sekundärtugenden. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Ordnungsliebe, Frustrationstoleranz, Ein- und Unterordnung. Ohne diese Eigenschaften funktioniert kein arbeitsteiliger Wertschöpfungsprozess. Ja, nicht einmal eine effizient arbeitende Putzkolonne. Ist schon interessant, welche Eigenschaften ihr da vermeldet, ja? Frustrationstoleranz, Unterordnungsbereitschaft. Aber jetzt geht's ja weiter, jetzt sagt er, und was ist denn dann eigentlich mit denen los, die keine Arbeit haben? Ja, ein großer Teil derer, die sich nicht dauerhaft am Arbeitsmarkt etablieren können oder wollen. Einen großen Teil derer fehlt es an diesen Sekundärtugenden. Die Botschaft von dem Mann ist ganz klar. Wer nicht gebraucht wird, der steht unter dem Verdacht, es vernachlässigt zu haben, sich brauchbar zu machen. Dass es da ein Millionenheer von Arbeitslosen gibt, das systematisch erzeugt wird, spielt da einfach keine Rolle. Und wenn er diese Optik erstmal eingeschlagen hat, arbeitslos sind die, denen die Tüchtigkeit zum Arbeiten abgeht. Wenn er die Optik erstmal eingeschlagen hat, dann ist es ja auch ganz leicht, fündig zu werden. Der muss sich bloß mal die Leute anschauen, die ja Jahrzehnte arbeitslos waren. Schauen wir mal rein, so eine Eckkneipe. Ja, natürlich, Pünktlichkeit, Disziplin, Ordnungsliebe geht denen allmählich ab. Es ist so einfach. Es ist das Resultat ihrer Freisetzung, dass der Sarrazin besichtigt und sagt, ja, wenn die Leute so beieinander sind, dann ist es doch deren Schuld, dass wir sie nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrieren können. Dann gibt es eine Arbeitslosigkeit, weil die Deutschen immer dümmer und immer weniger tüchtiger werden und seelisch immer weniger stabil. Und da denkt ihr jetzt weiter, ja, wie ist es möglich, dass Leute sich so gehen lassen? Und sagt ihr, das kommt daher, weil der Sozialstaat sie alimentiert. Wer keinen Ehrgeiz hat und keine Not fürchtet, der kann kaum motiviert und gar nicht sanktioniert werden. So, und jetzt steht alles auf dem Kopf, den Sozialstaat, den es gibt, weil die Logik der Marktwirtschaft systematisch Elend erzeugt, der ist jetzt in der sarrazinischen Logik der Grund dafür, dass dieses Elend überhaupt entsteht. Weil er die Mentalität derer fördert, die sich dann nicht mehr eigenständig um Arbeit kümmern. So, und wenn man das weiterdenkt, dann kommt man zu ganz ekelhaften Konsequenzen. Am Schluss können wir uns die Arme nicht mehr leisten, die uns zur Last fallen. Und wenn man nicht was dagegen tut, dass sich dieser Menschenlack noch mehr fortpflanzt, dann geht Deutschland bald unter und schafft sich ab. Das Ganze setzt sich dann noch mit den Ausländern fort. Das ist ja klar, dass es bei denen konzentriert zutrifft. Da hat man ja auch die Ungebildetsten aller Türken geholt, möglichst unqualifizierte Arbeiter, weil man möglichst billige Arbeiter haben wollte. Das sind natürlich die, die jetzt alle arbeitslos sind, und dann sagt er, ja, das sieht man mal, ein fremdes Volk ist nicht zum Arbeiten in der Lage, es hat sich bei uns eingenistet, die müssen weg, damit wir unsere Zukunft wieder gestalten können. So, das ist jetzt also, es soll nicht weiter ausgebaut werden, sondern mal nur kurz als Kontrastprogramm zu dem Götz Werner vorgestellt werden. Das ist die aktuelle Deutung der Arbeitslosigkeit und ihrer sozialpolitischen Betreuung. Und wenn man sich jetzt da im Vergleich dem Götz Werner zuwendet und dem mal zuhört, dann kann man ja nur sagen, da kann man ja fast froh sein, dass es noch so jemanden gibt. Das klingt richtig sympathisch, was der sagt. Da lese ich jetzt mal, jetzt bin ich bei dem Zitatezettel, ja, der hier ausliegt, hat ihn jeder. Da lese ich jetzt mal ein paar Stellen vor. Das ist also aus diesem Buch, Götz Werner, Einkommen für alle. War, glaube ich, das Neueste, was er jetzt da geschrieben hat. Was in hochproduktiver Industriegesellschaft beinahe ständig wächst, ist der materielle Wohlstand. Und was unter normalen Umständen beinahe ständig schrumpft, ist das zu seiner Schaffung nötige Arbeitsvolumen. Trotz steigender Produktivität und Versorgungsfähigkeit nehmen Armut und soziale Ungleichheit zu. Die Folgen des technischen Fortschritts scheinen paradox. Da kann man nur sagen, gut beobachtet. Genau so ist es und es muss einem, das ist mal das allererste, bevor man mit großen Erklärungen anfängt, unbedingt als ein Paradox auffallen. Es gibt in der Marktwirtschaft eine ganz neue Sorte von Armut. Früher, die alten Gesellschaften, da war es so, da gab es Armut, weil es mit der Produktivität der Arbeit gehapert hat. Weil es schlechte Ernten gab, weil es einen Mangel an Gütern gab. Das ist zwar bedauerlich und furchtbar, aber irgendwie, das kann man halt dann eben nicht ändern. Heute, ja, und die spießt der Götz Werner sehr zu Recht auf, in der Marktwirtschaft ist es genau umgekehrt. Da gibt es Armut und es gibt wachsende Armut auf Basis eines immer größeren, wachsenden materiellen Reichtum dieser Gesellschaft. Alles gibt es in Überfluss. Schreibt er weiter, fast alles ist prinzipiell für jeden verfügbar, wenngleich nicht unbedingt bezahlbar. Armut ist ein finanzielles, kein materielles Problem. Ja, und da könnte man erst einmal sagen, der legt genau den Finger in die Wunde. Armut hat nichts damit zu tun, dass es nicht im Überfluss, so weit, dass es immer wieder weggeschmissen wird, weil die Unternehmen es nicht verkaufen können, alle Mittel der Bedarfsdeckung gäbe. Es gibt dennoch Armut, wegen der Art und Weise, wie der Zugang zu diesem Reichtum organisiert ist. Armut ist ein finanzielles Problem. So, und jetzt macht im zweiten Punkt weiter und spitzt diesen Widerspruch noch richtig zu. Ich bin jetzt da unter zweitens, ja. Ich behaupte, dass wir eigentlich längst in paradiesischen Zeiten leben und alle daran teilhaben könnten. Man wüsste dabei nur zu gerne, wo das Problem liegt. Wachsender Wohlstand mit immer weniger Arbeit, das sind doch in Wahrheit paradiesische Zustände. Ja, man merkt, wogegen der redet, der hat jetzt den großen Chor derer vor Augen, ja, die sagen, ja, die Armut gibt es wegen des technischen Fortschritts. So wie wir es vorhin beim Sarrazin gelesen haben. Ja, wenn es einen Gabelstapler gibt, dann müssen ja 100 Heuerleute arm...
Schauerleute. Ja, also Hafenarbeiter.
100 Hafenarbeiter arm und überflüssig auf der Straße liegen. Und sagt er, nee, überhaupt nicht, es ist genau umgekehrt. Wachsender Wohlstand mit immer weniger Arbeit, das sind doch in Wahrheit paradiesische Zustände. Der Sündenfall hat uns einst zur Arbeit verdammt. Mit der Industrialisierung haben wir nun endlich den Rückweg zum Hintereingang des Paradieses gefunden. Doch immer noch glauben wir, wir müssten im Schweiße unseres Angesichts unser Brot verdienen. Die letzte Nachwirkung des Sündenfalls ist der Irrglaube, Einkommen könnte nur aus Erwerbsarbeit stammen. Also was der Mann macht, ja, und das ist eigentlich doch gar keine so schlechte Idee, er denkt sich mal vom Kapitalismus eigentlich das Kapitalistische weg. Er denkt sich jetzt mal den Zweck weg, den wir jetzt gerade zu Beginn besprochen haben, unter denen Unternehmer den technischen Fortschritt organisieren. Und er sagt mir, wenn ich den außer Acht lasse, dann merke ich erst einmal, wie gut und wie nützlich der technische Fortschritt ist. Und das ist eine gute Überlegung, weil die spitzt nämlich alles darauf zu, dass man weiß, aha, wofür ist denn überhaupt alles dann dieser Zweck verantwortlich? So würden jedenfalls wir diese Überlegung anstellen. Man muss sich natürlich klar sein, wenn man sich das so ausmalt und sagt, eigentlich sind das ja paradiesische Zustände mit der Rationalisierung, dann sind sie nur eigentlich paradiesische Zustände. Und dann klingen sie nur deswegen so gut, weil man sich diesen Zweck mal weggedacht hat. Wir dürfen nicht glauben, dass er wirklich weg ist. Aber das ist jetzt dann ein neuer Punkt.
Also ich sage mal ein paar Worte dazu. Das Nötige war ja schon gefallen mit dem eigentlich. Was wir jetzt machen, in dem nächsten Punkt, der mit drittens überschrieben ist. Wir wollen mal zeigen, was so verkehrt ist am idealistischen Denken. Ich sag's nochmal so, der Felix hat es schon auf Seilweise gesagt. Der Götz Werner sagt, eigentlich leben wir in paradiesischen Zuständen. Und an dem eigentlich hängt alles. Meinen tut er, oder recht hätte er, wenn er sagen würde, wenn man das Kapitalistische weglässt, dann könnte die Arbeit doch ganz wenig sein und auf alle verteilt könnte es allen prima gehen mit wenig Arbeit. Man müsste aber sagen, gut, denn das Gedankenexperiment mit Wegdenken habe ich mal gemacht, jetzt merke ich, was für furchtbare Wirkungen die kapitalistische Organisationsweise der Arbeit mit sich bringt. Er sagt, eigentlich leben wir in paradiesischen Zuständen und meint dann doch sowas wie, eigentlich wären die schon so. Bloß auf die Tour kommt man zu dem absurden Satz, man wüsste dabei nur gerne, wo das Problem ist. Jetzt tut er auf einmal wirklich so, als ob als ob die kapitalistische Organisationsweise bloß ein Irrtum wäre, bloß eine falsche Sicht. Endet das ganze Ding endet auch mit Irrglaube. Und wie man dieses idealistische Denken, man denkt sich vom Schlechten das Schlechte weg, dann bleibt Gutes übrig. Wie man das über die kapitalistische Wirtschaftsweise macht, da liefert er eine ganze Menge Auskunft unter der Überschrift drittens. Denn da kommt er auf das Hindernis schon auch zu sprechen. Aber eben wie? Tja, das mache jetzt auch wieder nicht ich.
Also an der Logik, an diesen Zitaten soll die Logik von der Denkweise von dem Götz Werner jetzt nochmal klar gemacht werden. Herr Felix hat schon dargelegt, mit dem Gedankengang, er denkt sich den Zweck weg und sagt ja, und wenn es den Zweck nicht gäbe, dann könnte das doch hier in diesen Zuständen der Marktwirtschaft alles ganz wunderbar sein. Er ist also ein großer Idealist der eigentlichen Zustände, wie es eigentlich schön sein könnte in der Marktwirtschaft. Damit ist er sich ganz einig mit den Wissenschaftlern der Volkswirtschaftslehre, die in ihrer Wissenschaft ausgehend von dem Befund, dass das Geld und die Wirtschaft zur Versorgung der Menschen mit allem Nützlichen da wäre, dass sie den Kapitalismus betrachten und überall wieder auffinden, dass alles funktional ist für den Zweck, den sie sich ausgedacht haben. Damit ist der Götz Werner im Ausgangspunkt erstmal identisch. Er bleibt aber nicht bei der reinen Apologie stehen. Ihm fallen nämlich dann Sachen auf an der Realität der Marktwirtschaft, die er für nicht so gut hält. Die ordnet er dann auch systemisch ein oder systematisch ein, was aber in keiner Weise etwas damit zu tun hat, wie die objektiven Zwecke in dieser Wirtschaftsweise so ablaufen. Aber das kommt jetzt dann gleich noch in den Zitaten. Das erste Zitat soll dafür stehen, für die Anknüpfung an die schönen Ideale über die Marktwirtschaft. Da heißt es nämlich, Aufgabe einer Volkswirtschaft ist es, die Menschen mit Gütern und Einkommen zu versorgen. Wenn wir uns den Satz nehmen und uns die Wirklichkeit betrachten, ist es ja ganz leicht, dass es einem erstmal auffällt, da liegt ja ganz oft das glatte Gegenteil vor. Da gibt es nämlich erstmal eine ganze Reihe von Menschen, die überhaupt gar keine Arbeit, also auch kein Einkommen haben, infolge auch von den vielen schönen Waren, die es in den Geschäften gibt, sich ganz wenig zulegen können. Und auch diejenigen, die eine Arbeit haben, auch bei denen ist es ganz häufig der Fall, dass sie von dem ganzen materiellen Reichtum nicht viel abbekommen. Und da muss man schon sagen, wenn der Zweck dieser Wirtschaftsweise wäre, wie es hier steht, die Menschen mit Gütern und Einkommen zu versorgen, könnte man den Götz Werner schon fragen, ja warum wird denn eigentlich das dann nicht alles verteilt, was es gibt? Das hast du doch auch selber festgestellt, an anderer Stelle in dem Buch, wo du sagst, es ist ein immenser materieller Reichtum. Ja, dann muss man ihn halt rausrücken. Okay. Das ist mal das Erste. Das Zweite, man sagt ja, Aufgabe der Wirtschaft ist es, die Menschen von der Arbeit zu befreien. Das denkt er sich natürlich in dem Sinne, idealistisch, die Mühen werden noch weniger. Der technische Fortschritt erleichtert um alles Mögliche, man kann leichter viel mehr herstellen. Auf die Wahrheit ist der Felix schon im Ausgangspunkt eingegangen. Die Produktivitätssteigerung, der technische Fortschritt, ist im Kapitalismus doch in den Händen der Unternehmer. Er ist dazu da, Kosten zu senken. Das heißt erstmal, die eine Seite, da wird Arbeit eingespart. Muss man also sagen, dieser Satz von Götz Werner ist ziemlich zynisch. Oder er meinte nicht zynisch. Aber es ist ziemlich zynisch, weil die einzige Arbeit, die da eingespart wird, ist nämlich diejenigen von den Leuten, die keine mehr haben und auf der Straße stehen. Von denen, die noch in der Fabrik sind und an den neueren, produktiveren Maschinen tätig sein dürfen, kann man diesen Satz nämlich nicht behaupten. Die sind in keinster Weise von irgendeiner Mühsal befreit. Im Gegenteil, und das weiß auch jeder, dass mit jedem Produktivitätsfortschritt, für die die arbeiten, die Arbeit in der Regel nicht bequemer, sondern anstrengender wird. Gut, dann das zweite Zitat. Da sagt er: Das erfrorene, erstattet Denken der Manager und Unternehmer und letztlich von uns allen ist derzeit unser größtes Problem. Der Gipfel dieses Missverständnisses war wohl die idiotische Irrlehre vom Shareholder-Value. Ihre Kernidee: Unternehmen sollen ihre Inhaber bzw. ihre Anteilseigner reicher machen. Also das ist jetzt die Seite, wo er drauf kommt, von den Idealen. Seite, der dann fort und sagt, ja, aber anlässlich der Ideale, die er das hat, da fällt ihm doch etwas auf, was ihm aufstößt. Die Sache im Shareholder-Welt. Das gesagt wird, nur um des Profits willen, müssen Unternehmen rationalisieren, auf andere Märkte gehen und so weiter. Und da muss man sagen, da sagt er dazu die idiotische Irrlehre. Muss man ihn schon mal fragen, ja, was denn eigentlich sonst? Ein Unternehmen, das Gewinn erwirtschaften will, Aktionäre, die sich eine Dividende versprechen, ja, auf was sollen die denn eigentlich sonst setzen, als auf einen Shareholder-Value? In dieselbe Richtung geht die Fortsetzung von dem Zitat: Wer stets nur den Profit im Fokus hat, wird nie investieren. Denn die Investition geht unweigerlich vom Profit ab. Gut, also da sagt er, wenn man immer nur an das eine zu eingeschränkt denkt, nämlich an den Profit, das ist keine gute Sache, das schadet. Wenn wir uns das jetzt mal durchdenken, ist das auch wieder eine ganz komische Ansicht von ihm. Er sagt nämlich, das ist schlecht, wenn man nur auf den Profit setzt, weil ja dann das Unternehmen nicht in neue Technologien investiert. Und das ist wieder hat die Konsequenz, dass die zukünftigen Profite geschmälert werden. Also einerseits hat er eine Kritik am Profit, aber der Inhalt von der Kritik am Profit ist dann das, dass er sagt, Kritik am Profit im Namen des Profits. Dann zum dritten Zitat. Der Überfluss ist Realität. Aber diese Realität ist in unserem Bewusstsein nach nicht richtig angekommen. Wir halten den rein nominalen Wert des Geldes für etwas Reales. Entgegen der Warnung des Indianerhäuptlings Seattle von 1854 glauben wir irgendwie doch, dass man Geld essen kann. Also das ist jetzt ein Vorwurf, an wen richtet sich der? Nicht nur an die Unternehmer, der richtet sich auch an die ganz Normalen. Dass die nämlich denken, sozusagen, dass man Geld essen kann. Das heißt also, dass da in unserer Gesellschaft ein zu großer Schwerpunkt auf den Erwerb von Geld gerichtet wird. Da muss man sich schon mal erlauben zu fragen. Festgestellt hat er, die materiellen Dinge, die gibt es im Überfluss, die sind da. Wie kommt man an die materiellen Dinge eigentlich heran? In der Marktwirtschaft ist es so, dass vor dem Genuss das Geld gesetzt ist. Das Geld ist das Zugriffsmittel auf die Dinge des täglichen Bedarfs, des Luxus und so weiter. Damit ist aber das Geld auch gleichzeitig das Ausschlussmittel. Also, wer kein Geld hat, der muss es beschaffen. Und das alles ist keine Fiktion oder ein schlechtes Bewusstsein der Leute, sondern das sind doch politökonomische Verhältnisse, die mit Gewalt durchgesetzt sind. Also wir leben noch in einer Gesellschaft, wo man mit antreten kann und sagen, Naja, ich finde das übertrieben, was für ein Gewicht aufs Geld gelegt wird. Es gibt doch auch noch andere Dinge, die wichtig sind. Spätestens an der Supermarktkasse, wenn es ums Bezahlen geht, ist jedenfalls mal das Geld hinzulegen. Dem Götz Werner fällt da dran auf. Das sind Leute, die haben in ihrem Messen, in ihrem Bewusstsein, dem Geld einen zu hohen Stellenwert zu. Und das ist schon ein ziemlicher Witz. Angesichts dessen, dass man bei uns, wenn man kein Geld hat, jedenfalls Probleme hat, sich was zum Essen zu kaufen. Dann zum vierten Zitat. Heutzutage sind Arbeit und Einkommen entkoppelt. Wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft der totalen Fremdversorgung. Immer wenn ich arbeite, arbeite ich für jemand anderen. Anders ausgedrückt. Brüderlichkeit ist das Ordnungsprinzip des Wirtschaftslebens. Wechselseitigkeit in den Austausch und Kaufbeziehungen. Funktionale Brüderlichkeit durch realwirtschaftlich gegenseitige Versorgung im Rahmen eines arbeitsteiligen Wirtschaftslebens. Einer trage des anderen Last. Da denkt sich der Götz Werner, die Arbeitsteilung, die bei uns vorliegt, es ist es ja eine Art von Arbeitsteilung. Es ist aber eine ganz spezielle, nämlich in der Marktwirtschaft ist es doch eine Geldwirtschaft. Alles wird gegen Geld ausgetauscht, hergestellt werden die Waren arbeitsteilig. Diese Sache denkt sich der Götz Werner wie eine Arbeitsteilung in dem Sinne, ja, der eine macht das und der andere macht das und es ist zur Rundumversorgung da. Und da möchte ich dagegen einwenden, dass das nicht sein kann, dass man die Zustände, wie sie in der Marktwirtschaft herrschen, mit Brüderlichkeit beschreibt. Wenn da zwei Leute auf den Markt treten, Verkäufer und Käufer, das Bild von Götz Werner ist idealistisch. Der eine hat was, was der andere nicht hat, sie tauschen und auf beiden Seiten ist dann hinterher eine Zufriedenheit eingestellt und es ist ein wechselseitiges Geben und Nehmen. In der Marktwirtschaft tritt der Verkäufer am Markt an, um möglichst viel, und zwar Geld, für seine Ware zu erzielen. Genau zu diesem einzigen Zweck ist er nämlich dort angetreten. Zu diesem Zweck hat er auch seine Ware hergestellt. Die andere Seite, und das kennt auch jeder, ist natürlich diejenige, aber ich lege nur dasjenige hin oder so viel an Geld, wie ich unbedingt muss. Und lieber kriege ich es billiger als teurer. Und das sind zwei Bedürfnisse, die sich ziemlich gegensätzlich gegenüberstehen. Das ist eine nicht gute Sache, das mit Brüderlichkeit zu beschreiben. Dann das Nächste. Dass unser Einkommen durch die Leistung anderer ermöglicht wird und dass unsere Arbeit wiederum das Einkommen von anderen ermöglicht, der Blick auf diesen an sich einfachen Zusammenhang wird nur dadurch verstellt, dass wir immer auf das Geld schauen und nicht auf das, was wir mit dem Geld machen. Jetzt kommen wir schon ein wenig an den Kern der Sache, den der Götz Werner für die Ursache von den für ihn nicht so erfreulichen Erscheinungen der marktwirtschaftlichen Produktionsweise hält. Nämlich dasjenige, dass die Leute wegen eines falschen Bewusstseins zu sehr aufs Geld schauen, dass die dem Geld einen Stellenwert geben, den es gar nicht hat.
Ich muss da mal was ergänzen an der Stelle. Ein Stellenwert ist, dass die falsche Meinung dem Geld einen Stellenwert gibt, den es gar nicht hat. Wie denkt er sich das? Der denkt sich das mit der zweiten Hälfte von dem Satz. Wir schauen immer aufs Geld und nicht auf das, was wir mit dem Geld machen. Gemeint ist dann, dass wir uns mit dem Geld wieder irgendwas kaufen, was wir brauchen. Der Gedanke ist, wenn wir nicht ans Geld denken würden, sondern an das, was wir damit kaufen, Wenn wir also an die nützlichen Dinge denken würden, die wir durchs Geld erwerben, dann würden wir so aufs Geld blicken, wie es die Volkswirtschaftslehre tut. Nämlich, das Geld ist bloß so ein nützliches Zwischenglied zwischen den Gebrauchswerten. Letztlich, so die Vorstellung, wer entspräche es der Volkswirtschaftslehre, wenn man das Geld aus dem Wirtschaftskreislauf ganz rauskürzen könnte. Wenn man das Geld rauskürzen würde, dann ging es doch bloß um Essen und Trinken und Haus und Hof und so Zeug. Er kürzt das Geld raus und dabei ist das Geld in dieser Wirtschaft der ganze Zweck, die ganze Triebkraft und die ganze Macht. Und das ist der Witz, der sagt, denk mal doch beim Geld daran, was wir damit machen. Ich greife mal einen Augenblick vor, weil da unten sagt er beruft sich auf den Marx und sagt, der Marx hätte es auch so gesehen wie er, in der Hinsicht, nämlich dass, was soll der Marx gesagt haben? Dass wir viel zu sehr aufs Nominaleinkommen starren, das Geld, und nicht auf das Realkommen, den Gebrauchswert. Und wie schon die ganze Zeit jetzt gezeigt, der greift den ganzen Kapitalismus als Irrglauben der Menschen in ihm an. Das ist nicht objektiv, das ist nicht die Organisation der Gesellschaft, sondern das ist die falsche Meinung der Leute. Und dann kommt er mit dem Satz, denn niemand, auch nicht ein Milliardär, lebt vom Nominaleinkommen. Wir leben alle von dem, was wir gegen das Nominale real eintauschen. Denkt er? Auch der Milliardär hat ein schönes Leben, bloß wenn er sich eine Villa und einen Swimmingpool von dem Geld kauft, das er hat. Dass er aber sich die Villa und den Swimmingpool kaufen kann, weil er ein Milliardär ist. Also weil er erst einmal einen Haufen Geld hat. Und vielleicht noch viel wichtiger als der Satz, dass Geld zu haben nicht bloß der Zugang zu den nützlichen Dingen ist. Das denkt der Götz Werner ja noch halb mit, wenn er sagt, naja, das ist der verschwindende Tauschmittler, den schiebt man zwischen Einkauf und Verkauf in die Mitte rein und dann kann man prima tauschen. Sondern dass, wenn man Geld besitzt, dass man da nicht bloß den Zugang zu den nützlichen Dingen hat, sondern eine Geldquelle. Dass wer viel Geld besitzt, das Mittel besitzt, mehr Geld zu haben. Und dass das die ganze Macht in dieser Gesellschaft ist. Sich alles zugänglich und sich alle Menschen dienstbar zu machen. Das alles lässt er nicht als Sache gelten, sondern als verkehrte Einbildung von irgendwelchen Leuten. Also das war jetzt das nächste Zitat auch schon vorweggenommen. Ich wollte jetzt das eingreifen oder ergänzen mit dem Gedanken, wir sollten nicht so aufs Geld schauen, sondern auf das, was wir mit dem Geld machen. Und das ist die Idee, wir kaufen uns doch wieder was Nützliches drum. Und der Gedanke, schauen wir nicht aufs Geld als Zweck, sondern schauen wir auf es als Mittel, dann sieht man, es geht doch bloß um nützliche Dinge. Das ist die Weise, wie man den ganzen Gehalt der Ökonomie rauskürzt und am Schluss so tut, wie in unserer Wirtschaft ging's bloß um Gebrauchswerte.
Also das, was der Peter gesagt hat, sage ich nochmal mit anderen Worten. Ja, also das kapitalistische Paradox, das ist doch so, ist das der reale Reichtum. Also die ganzen Dinge, die Sachwerte, die rumliegen, dem abstrakten Reichtum in Geldform untergeordnet sind. Also man nur auf Zugriff auf die hat, wenn man Geld hat, weil es ums Geld als die schlussendliche Form des Reichtums geht. Dieses Paradox dreht der Götz Werner so um, dass er sagt, ja, und wenn die Leute nicht mehr so auf das Geld schauen würden als Reichtum, dann würde es tatsächlich um nützliche Dinge gehen. Dann würde ich sagen, nochmal noch das letzte Zitat, das Nummer 7, mit der Sache mit den Schmiermitteln. Das knüpft auch nochmal an die Sache von dem Peter an. Götz Werner sagt, nichts gegen Geld. Geld an sich ist ein höchst effektives Schmiermittel für die Erzeugung und den Austausch von Produkten und Dienstleistungen. Das erste einfache Argument, was dagegen zu sagen ist, wenn einer sagt, na, Geld ist aber doch das Mittel, ist festzustellen, ja, Geld ist auf der genauso gut, wie es das Mittel ist, um an nützliche Sachen zu kommen, ist es der Ausschluss davon. Weil wenn man das Geld nämlich nicht hat, dann kann man überhaupt nicht auf die nützlichen Dinge zugreifen. Es ist schon mal ein Beleg von der Idee von Schmiermittel. Das zweite Argument ist dasjenige, dass es in der Gesellschaft auch da gar nicht darum geht, dass es ein Schmiermittel gibt, sondern das Geld wegen seiner Eigenschaft. Geld ist das Zugriffsmittel auf alle Dinge. Geld ist die Verkörperung des Reichtums. Es ist das universelle Zugriffsmittel. Von so etwas hat man nicht genug. So ein Bedürfnis nach Geld ist im Prinzip unbegrenzt. Da geht es um ein Mehr. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es besser, man hat mehr Geld als weniger. Das ist aber noch gar nicht alles. Weil das Allerbeste ist nämlich und auch das einzige systemgemäße und dem Zweck voll entsprechende ist das, wenn man eine Geldquelle hat, die sich von selber vermehrt. Nämlich in der Form im Kapitalismus, dass man fremde Arbeit einkauft, die man nutzbringend anwendet, um hinterher einen Überschuss rauszuziehen. Man kann noch ein Argument sagen zu der Idee mit dem Schmiermittel. Ja, wenn es nur um ein Schmiermittel ginge, wieso gibt es denn eigentlich hier einen Profit? Wenn es nur ein Mittel zum Austausch braucht, warum soll denn hinterher mehr rauskommen? Ja, dass mehr in der Produktion rauskommen soll, Überschüsse, Profit, Gewinne, das muss schon daran liegen, dass das Geld an sich der Zweck ist. Und nicht etwas, was man einfach weggibt für was anderes. Jetzt habe ich schon was dazu gesagt, für was Gewinne oder der Profit im Kapitalismus da sind. Auch dazu hat der Götz Werner eine etwas andere Idee. Er sagt nämlich, Gewinn muss sein. Realwirtschaftlich gesehen ist er aber Mittel zum Zweck der Erfüllung der Aufgabe eines Unternehmens. Das Angebot immer besserer und günstigerer Waren und Dienstleistungen für die Kunden und nicht das Ziel unternehmerischer Tätigkeit. Also gut, es ist auch eine schöne Idee. Der Kapitalist nicht, er macht nicht einen Vorschuss, organisiert eine Produktion, damit er hinterher mehr verdient. Er macht das alles nur deshalb, damit er seine Kunden mit immer schöneren und besseren Dingen versorgen kann. Und es hat eine komische Logik, ja? Dann wird nämlich gesagt, Gewinne sind für diejenigen da, die sie bezahlen müssen. Wenn man jetzt den ganzen Gedanken von den Zitaten zusammenfasst, hat man folgendes Resultat. Ausgehend von seinem Ausgangspunkt, wenn es so ginge, wie es eigentlich gehen könnte im Kapitalismus, wäre es doch alles wunderbar. Das Geld wäre eine gute Sache, der Gewinn ist eine gute Sache. Er stellt dann fest, ja, aber es gibt Realitäten in der Marktwirtschaft, die er auch nicht gut findet. Auf der einen Seite die Arbeitslosigkeit, auf der anderen Seite den riesigen Reichtum. Götz Werner überlegt sich nicht den systematischen Zusammenhang. Die objektive Zwecksetzung, warum es in dieser Gesellschaft so tauglich ist, wenn auf der einen Seite immer zu bezahlte Arbeit eingespart wird und auf der anderen Seite die, deren Arbeit eingespart wird, auch einen immer geringeren Anteil daran bekommen und die Gewinne steigen sollen. Götz Werner sagt, das, was dann nicht gut ist, die Differenz, die sich da auftut, verdankt sich einer falschen Sichtweise der Menschen, einem falschen Blickwinkel. Und damit ist er eigentlich wieder bei dem Punkt der Volkswirtschaftslehre, wo ich vorhin mal angefangen habe. Das ist die Volkswirtschaftslehre, ja, sind ja die Apologeten des Kapitalismus. Also die, die sowieso alles beglückwünschen und schönreden, und dann ich gesagt habe, und der Götz Werner hat eine Kritik daran. Er hat eine Kritik am Kapitalismus, anders wie die Volkswirtschaftslehre. Im Endpunkt kommt er aber auch wieder bei so einer Idee an, weil es ja nicht an dem Geld an sich liegt und nicht am Gewinn an sich, sondern an der missbräuchlichen Verwendung durch Menschen, die mit einem falschen Bewusstsein, mit einem falschen Augenmerk auf das Materielle im Sinne von Geld und nicht auf die Nützlichkeit unterwegs sind.
Okay, und damit ist das Reformprogramm oder der größere Auftrag für das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich schon formuliert. Es geht dem um ein Umerziehungsprogramm der Gesellschaft. Er meint nicht, dass er, sagt er ja selber, die Besitzverhältnisse, dass er das Geld, dass er den Profit als das Prinzip des Wirtschaftens abschaffen müsste. Er meint, dass er ein falsches, wie er auch meint, veraltetes Denken korrigieren muss. Und jetzt soll es ein Grundeinkommen richtig als Erziehungsprogramm geben. Sag ich mal erst was, der erste Schritt, also jetzt rausgesprungen. Wenn einer schon sagt, das erstarrte und erfrorene Denken der Manager, das der idiotischen Irrlehre vom Shareholder Value folgt und meint, ein Unternehmen hätte die Aufgabe, seine Anteilseigner zu bereichern. Da muss ich mal denken, ja genau so ist es doch. Ne? Wenn das schon einer sagt, dann wäre die Konsequenz, wenn das der Grund des Übels sein soll, diese einseitige Bereicherung der Manager und Anteilseigner, wenn das der Grund des Übels sein soll, dann wäre die Konsequenz, denen muss man das Handwerk legen. Wenn er schon so einen Gegensatz und sogar auf seine eigentümliche Weise, dass er das ganze Kapitalistische am Kapitalismus bloß als eine falsche Einstellung der Akteure nimmt, auch dann wäre doch, und was muss man tun angesichts dessen, man müsste den Gegensatz austragen. Man müsste diesen Akteuren das Handwerk legen. Er sagt, nein, wenn wir in einer Welt des Überflusses leben, in denen der Profitwille der Unternehmer lauter Armut produziert, dann müssen wir was machen? Den Armen ein Grundeinkommen spendieren. Das ist jämmerlich gegenüber der Diagnose. Wenn die Diagnose heißt, der Bereicherungswille der Reichen produziert, ist ja egal, ob es jetzt objektiv als System gedacht wird, wie wir es vertreten würden, oder als böser Wille derer, die Macht haben. Ist ja egal, wenn der Schluss heißt, der Bereicherungswille der Reichen produziert die Armut, dann wäre die Konsequenz, denen muss man das Handwerk legen und nicht die Konsequenz, da spendieren wir den Armen ein Grundeinkommen und dann passt es doch. Und wenn man dann die Begründungen fürs Grundeinkommen zur Kenntnis nimmt, dann merkt man, dass die Zielsetzung gar nicht einfach der Materialismus der Bedürfnisse ist. Also das Zitat hier heißt, der hinter der Idee des Grundeinkommens stehenden Ethik geht es nicht nur darum, die nackte Existenz zu sichern. Die Existenzsicherung und das Kulturminimum sind nur das Fundament. Es ermöglicht einem jeden, aus sich und seinen Talenten etwas zu machen. Dazu ist er zwar nicht im rechtlichen Sinn verpflichtet, gar im Sinn einer Arbeitspflicht gezwungen, aber er hat dazu gegenüber der Gesellschaft eine Bringschuld. Der kategorische Imperativ der Gesellschaft des bedingungslosen Grundeinkommens lautet, du bekommst ein Grundeinkommen und lässt deine Talente zur Entfaltung kommen. Zeig, was du kannst. Das nächste Zitat geht da, glaube ich, nicht drüber hinaus, deswegen lese ich es auch gleich noch vor. Ein garantiertes Einkommen würde den Bürger von seinen dringendsten Existenznöten befreien, wodurch er erst den nötigen Freiraum bekommt, um etwas für ihn selbst Sinnvolles und für die Gesellschaft Nützliches zu tun. Bei der herkömmlichen Arbeit ging es um Einkommensmaximierung. Bei der neuen Arbeit geht es um Sinnmaximierung. Wenn ich einen Arbeitsplatz habe, der diesen Namen verdient, dann mache ich meine Arbeit, weil ich sie für sinnvoll halte. Ich erlebe, dass meine Tätigkeit meinen Intentionen und meinen Fähigkeiten entspricht und vor allem, dass sie gebraucht wird. Er hat ungefähr die Vorstellung, man müsste eine materielle Grundsicherung einrichten, damit die Menschen nicht gleich mit der totalen Not konfrontiert sind, wenn sie den Arbeitsplatz verlieren, damit sie auch nicht mit der totalen Erpressbarkeit, in der totalen Erpressbarkeit durch den Arbeitgeber leben, der von ihnen alles verlangen kann, weil sie alles verlieren, wenn sie die Arbeit verlieren. Aber wenn diese Sicherheit gewährleistet ist, dann ist seine Vorstellung, dann arbeiten die Leute tendenziell für ideellen Lohn. Immerhin, der will ja gar nicht die Verhältnisse abschaffen, in denen jemand für Lohn arbeitet. Er will auch gar nicht die Verhältnisse abschaffen, in denen ein Unternehmer Leute für einen Gewinn arbeiten lässt und einstellt, damit sie ihm Gewinn erwirtschaften. Das ist gar nicht sein Problem. Und in diesen Verhältnissen und für diese Verhältnisse möchte er eine neue moralische Basis schaffen. Menschen, die nicht total mit Existenznot bedroht sind, könnten und würden viel lieber, viel freier, viel besser, viel verantwortungsvoller arbeiten. Man merkt auch, da hört man den guten Arbeitgeber. Ja, Götz Werner ist doch nicht irgendwer, das ist doch der Besitzer der DM-Drogeriekette, ein außerordentlich erfolgreicher Mann. Und er ist sozusagen der Anti-Schlecker in Deutschland. Jetzt war er vorhin schon der Anti-Sarrazin, jetzt ist er der Anti-Schlecker. Er setzt drauf, dass die Produktivität seiner Beschäftigten nicht durch Terror, wie beim Schlecker, sondern durch Weiterbildung, durch Ermunterung, durch Lob gefördert werden. Er ist der gute Arbeitgeber, der den Menschen durchaus, das sagt er nicht extra, aber das ist es doch, fürs Kapital produktiv machen will, indem er ihm mehr Freiheit gibt, verantwortlich zu arbeiten. Also das ist die Quelle und der Kern dieser Reformidee. Wir können es uns doch heute leisten bei dem Reichtum, Menschen mit einer Grundsicherung auszustatten, dann arbeiten sie besser. Das ist für sie vorteilhaft, denn dann ist ihre Arbeit für sie sinnvoll, dann können sie sich raussuchen, was ihren Talenten entspricht. Und aufs Ganze sind sie auf die Weise viel produktiver, als sie es in dauernd erpresster und terrorisierter Lage sind. Das ist jetzt wichtig, das mal so festzuhalten. Das ist eine philanthropische Idee, das bedingungslose Grundeinkommen. Es ist eine Idee, könnte man nicht so den bedrohlichen Charakter unserer Gesellschaft, den schäbigen, dieses Archgegensätzliche abmildern. Aber es ist verbunden mit dem Gedanken, das ging nicht nur, sondern das würde auch der Wirtschaft gut tun. Er rechtfertigt seine Idee damit, dass sie nicht nur nichts durcheinander bringt, sondern dass sie ausgerechnet auch noch diejenigen fördert, die gar nicht zu den direkt Geförderten zählen. Die direkt Geförderten sind die Menschen, die alle nichts haben oder die nichts haben und ein Grundeinkommen kriegen sollen. Aber er rechtfertigt seine Idee damit, dass es ja auch den Unternehmen gut tut. Darüber geht der fünfte Punkt. Der fünfte Punkt, die Rechtfertigung der Idee des Grundeinkommens mit zwei Argumenten. Mit dem ersten Argument, das bringt in unserer Gesellschaft nichts durcheinander. Alles, was hier gilt, gilt weiterhin. Und zweitens, das nützt sogar den Unternehmen und der Wirtschaft. Die erste Frage ist die wird immer gestellt und die beantwortet er. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, geht denn das überhaupt? Ist denn das finanzierbar? Da ist sehr lustig, da kommen die Kritiker von Götz Werner an und erinnern an das Grundprinzip der kapitalistischen Ordnung. Nämlich, hier hat jeder für sich selber zu sorgen. Und hier hat jeder durch das, was er dem Markt an Geld abringt, dadurch entscheidet er, was aus seinem Leben wird. Wer dem Markt nichts abbringen kann, der hat auch nichts. Und jetzt soll auf einmal was bezahlt werden, was ohne Gegenleistung bezahlt wird. Ja, der Götz Werner läuft in Kritik von lauter Leuten, die sagen, der Kapitalismus funktioniert doch ganz anders. Und diese Leute sagen nicht, ich spreche die Härten des Kapitalismus aus und sage deswegen, warum der weggehört, sondern sagen, deswegen ist deine Reformidee nichts, die verträgt sich nicht mit unserem Kapitalismus. Die erzählen die Härten her und dann sollen die Härten nicht ein Argument gegen die Ordnung sein, sondern ein Argument gegen den Verbesserungsvorschlag. Kommt der Götz Werner und sagt, nein, das ist finanzierbar. Und dann sagt er das erste Witzargument, Geld ist genug da. Es ist bloß nicht gleichmäßig an alle verteilt. Und solche Sätze, die halte ich für einen Witz. Die halte ich für einen Witz deswegen, weil Geld ist genug da, es ist bloß nicht gleichmäßig an alle verteilt. Ja, wenn es darum ging, was gleichmäßig an alle zu verteilen, dann bräuchte es kein Geld und dann gäbe es kein Geld. Geld, das ist überhaupt die Form der Wirtschaft, wo jeder sich das Zugriffsmittel auf den materiellen Reichtum erobert durch Konkurrenzleistungen. Dass das Geld nicht gleichmäßig verteilt ist, liegt in der Natur des Geldes. Die Welt gibt es nicht, in der es erst Geld gibt und dann ist es gleichmäßig verteilt. Und jetzt sagt er, Geld gäbe es, das wäre das Problem nicht. Es ist bloß blöderweise nicht gleichmäßig verteilt. Nächstes Argument, warum das Grundeinkommen möglich ist. Und das Argument ist auch verräterisch. Das Argument, warum das Grundeinkommen möglich ist, heißt, der Großteil der dafür nötigen Summe, alle sozialen Transferleistungen zusammengerechnet, wird ohnehin schon aufgebracht. 700 Milliarden irgendwie rechnen sie zusammen, wenn sie eben Hartz IV rechnen und die ganzen Renten, und das ganze Kindergeld und die ganzen Stipendien und das ganze Krankengeld. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles schon habe. Und das ganze Wohngeld. So, wenn Sie das alles zusammenrechnen, kommen Sie auf enorme Summen. Sagen Sie, stimmt, gibt es ja alles schon. Die kleine Erkenntnis, dass dann dadurch auch nichts besser wird, als jetzt schon ist. Wenn es das alles schon gibt. Die Erkenntnis soll jetzt wieder nichts gelten. Jetzt soll es eine Entschuldigung, ein ins Recht setzen der Idee, wir können doch ein Grundeinkommen organisieren, mit dem Argument, ja, das Geld wird ja ohnehin schon aufgebracht. Ihm fällt das Gegenargument sogar ein, aber das wird nicht wie ein Gegenargument genommen. Er sagt, naja, zu Anfang würde das bedingungslose Grundeinkommen ungefähr in dem Bereich liegen, den heute ein Hartz-IV-Empfänger insgesamt zur Verfügung hat. Das soll jetzt die Verbesserung der Welt sein, für die man sich einsetzt. Dass diejenigen, die nichts haben, ungefähr das kriegen, was sie bisher kriegen. Fällt ihm natürlich ein, ja, das ist nicht so besonders attraktiv. Also mehr soll es schon werden. Wie? Über die Höhe des Grundeinkommens müsste sich die Gesellschaft verständigen. Zunächst wird es wohl geringer ausfallen, ja. Müsste sich die Gesellschaft verständigen, an der Stelle fällt ihm jetzt ein, woher soll es denn kommen? Das Grundeinkommen, das über die Summe hinausgeht, die jetzt schon aufgebracht wird, in den diversen Formen von Sozialtransfers. Fällt ihm ein, die Gesellschaft müsste sich verständigen, was meint denn damit? Alle die, die Geld erobert haben, müssten es halt wieder hergeben. Man müsste halt die Steuern so hoch machen, dass der Staat über so eine Finanzsumme verfügt, dass er ein Grundeinkommen höher als die 365 Euro plus Wohngeld bezahlen kann. Das ist jetzt der Punkt, wo ihm eigentlich wo ihm eigentlich der Zweck, für den alle in der Gesellschaft antreten, total im Weg steht. Gelderwerb ist doch der Zweck eines jeden, der sich am Wirtschaftsleben beteiligt. Und jetzt tut er so, wie alle Beteiligten sich am Wirtschaftsleben, um Geld zu erobern. So gut es geht. Jeder auf seine Weise, und das fällt für sehr viele sehr billig, sehr knapp aus, was sie da zu erobern vermögen, aber ist ja egal. Und wenn sie es dann erobert haben, dann sollen sie es einfach mit denen teilen, die beim Erobern erfolglos waren. Wer soll denn das glauben? Wer soll denn das für praktikabel halten? Erst tut man alles, um Geld zu erobern, und dann verschenkt man es. Jetzt kommt aber der nächste interessante Punkt. Er hat einen Weg, den Widerspruch aufzulösen. Das Grundeinkommen ist so außerordentlich produktiv, dass es immer größer werden kann, dass es also auf die Dauer über Hartz IV hinauswachsen kann. Wodurch? Der Produktivitätsfortschritt in der Gesellschaft ist so gewaltig, dass genügend Geld zur Verfügung stehen wird. Wodurch? Erstens, durch den Sockel des Grundeinkommens können die Gehälter anteilig sinken, denn es müssten ja nur noch frei auszuhandelnde Zusatzeinkommen bereitgestellt werden. Es ist durchaus möglich, ein Beispiel jetzt, dass hochqualifizierte und attraktive Arbeit nicht mehr unverhältnismäßig gut bezahlt würde, da ja ihre Attraktivität, ihr Mehrwert an Sinn als Folge des Wertewandels deutlicher wahrgenommen und bewertet würde. Also der erzählt uns jetzt tatsächlich, dass die Produktivität seiner Idee darin besteht, dass wenn ein Grundeinkommen aus Steuern bezahlt wird, dass dann die Unternehmer ja die Löhne alle senken können. Und dann gibt es richtige Rechnungen, da werden die Zahlen aufgeführt, wenn also heutzutage ein Arbeitnehmer netto 1800 Euro verdient und er würde 800 Euro Grundeinkommen beziehen, dann könnte der Unternehmer ihn doch einfach mit 1000 Euro entlohnen und er würde sich genauso gut stellen. Das wäre die Vorstellung, das müsste unglaublich die Lohnkosten senken, die Lohnkosten in der Herstellung der Waren senken, das würde Deutschland total Export, also die Exportfähigkeit der deutschen Wirtschaft noch viel mehr steigern als bisher schon. Und das würde zu einem Wachstum führen und zu Investitionen in Deutschland. Da würde also dann der Reichtum enorm zunehmen und auch Deutschland würde zum Arbeitsplatzparadies werden. Jetzt denk mal, wo wir jetzt gelandet sind. Der erste Satz war, Arbeit braucht es immer weniger und das ist ein Glück. Das war der erste Satz der Theorie. Und der letzte Satz heißt, und wenn wir es so machen, wie Götz Werner vorschlägt, dann gibt es immer mehr Arbeit in Deutschland. Los geht's mit, es ist ein Segen, dass die Arbeit überwunden ist. Am Schluss kommt, der Segen von seinem Vorschlag ist, dass es mehr Arbeit gibt. Also er denkt sich aus, wenn man alles über die Steuern, wenn man die ganzen Soziallasten nicht an den Lohn hängen würde, den Lebensunterhalt der Arbeiterschaft nicht an den Lohn hängen würde, sondern den Lebensunterhalt, das Notwendige, in ein Grundeinkommen verpackt, welches vom Staat bezahlt wird. Dann würde Arbeit fürs Kapital furchtbar billig, und dann würde ein Wachstum entstehen, wie es es überhaupt noch nie gegeben hat. Irgendwie hat er vergessen, dass der Staat das Geld ja auch einsammeln muss, das er dann verteilt. Irgendwie hat er vergessen, dass die ganzen Kosten jetzt einfach nicht mehr als Lohnkosten, sondern halt als Steuern firmiert. Ist ihm egal. Ansonsten, das Ganze ist, man muss wirklich sagen, am Schluss ein idealistischer Blödsinn. Ein Kuddelmuddel. Auf der einen Seite soll der Profit, das Profitdenken zurückgedrängt werden. Auf der anderen Seite braucht er und unterstellt er an jeder Stelle das Profitstreben, damit überhaupt die Produktivität entsteht, von der er träumt. Also einerseits soll es nicht mehr um Profit gehen, sondern um Sinn, um brüderliche Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite sagt er, Deutschland wird für Investitionen attraktiver. Was soll denn das heißen, attraktiver für Investitionen? Dass Geldbesitzer mehr Profit machen können. Eine andere Bedeutung von Attraktivität als Investitionsstandort gibt es doch überhaupt nicht. Also braucht er schon wieder und unterstellt genau das Profitstreben, von dem er sagt, das will er zurückdrängen, dem will er einen geringeren Stellenwert zumessen. Also, idealistisches Denken geht los mit einer humanen und guten Idee. Die Arbeit ist doch heutzutage so produktiv, dass es sie kaum mehr braucht. Das könnte doch für alle eine wunderbare Welt sein. Dann denkt er sich den Zweck weg, warum das nicht, anstatt sich dann, was ich gehören würde, sich damit zu befassen, und warum ist es denn nicht so? Ich befasse mich mit den Hindernissen, warum kommt es denn nicht zu dem Guten, das ich mir ausdenke? Sagt er, das Gute, das ich mir ausdenke, ist eigentlich schon halb Wirklichkeit und im Weg steht bloß noch falsches Denken. Jetzt will er das falsche Denken bekämpfen, durch ein Grundeinkommen, das falsche Denken von unten, dass die Leute immer aufs Geld schauen beim Arbeiten gehen, und das falsche Denken von oben, dass die Unternehmer immer bloß auf den Profit schauen, anstatt aufs gesellschaftliche Renommee. Und am Schluss kommt eine Geschichte, die hält er für praktikabel und sogar wachstumsfördernd. Die unterstellt auf der einen Seite das Profitstreben und auf der anderen Seite ignoriert es. Gut, jetzt ist einmal dieses Gedankengebäude auseinandergelegt. So ein Kuddelmuddel ist tatsächlich attraktiv, hat nicht wenige Anhänger. Die sortieren sich jetzt aber wieder. Die eine Hälfte davon sind Leute wie ein Professor Straubhaar von einem Wirtschaftsforschungsinstitut. Der entwickelt einfach Konzepte, wie die Abteilung Sozialstaat billiger und effizienter zu organisieren wäre. Der kommt auf die Idee, wenn man das Geld, das unter dem Titel Hartz IV und Stipendien und Rente und Krankengeld und ich weiß nicht was noch, alles weggezahlt wird, wenn man das einfach ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne dauernde Aufsicht, ohne dauernde Prüfung, ob die Berechtigung zu dem Kassieren von der Summe auch vorliegt, einfach auswerfen würde. Alle Renten fallen unter Grundeinkommen, alle Krankengelder, alle Stipendien, alles fällt unter dasselbe. Dann würde man die ganze Sozialverwaltung einsparen können. Und niemand könnte mehr kommen und sagen, außerdem ist meine Waschmaschine kaputt gegangen. Mit dem Grundeinkommen ist alles abgedeckt. Kommt er auf die Idee und sagt, das könnte überhaupt den ganzen Sektor Staat billiger machen. Jetzt kommen die von einem ganz anderen Eck her, nicht von dem versponnenen Humanismus, sondern von dem ganz brutalen Standpunkt, kann man den Sozialstaat billiger machen. Und da gibt es dann sogar FDPler, die sagen, könnte man der Idee nicht was abgewinnen? Auch andere, zum Beispiel eben die Grüne Partei. Und von einem ganz anderen Eck her kommen die versprengten Linken, die Linkspartei. Und finden auch was an der Idee. Und sie mögen, dass sie endlich den Ruf des Spinners loswerden. Sie haben sich ewig mit der kapitalistischen Realität angelegt und immer gesagt, das ist nicht richtig, das müsste nicht sein, das ist eine falsche Welt. Sie wollen eine andere. Und immer haben sie gesagt, kriegt ihr seid Spinner. Und im Grunde, die leiden an dem Vorwurf, sie sind Spinner. Und sie schätzen's, was vorlegen zu können, wo sie nimmer die sind, die sagen, wir klagen an. Sondern sie sagen, wir haben Konzepte. Wir wissen, wie man es besser macht. Die ewige Frage, wo ist die Alternative, mit der die Linken immer konfrontiert sind, So, da haben Sie sie. Sie können sagen, wir haben eine, können eine realistische Alternative vorlegen. Und auf, ist es noch eine Stärke des Arguments zu sagen, ein gestandener Kapitalist bezeugt die Haltbarkeit der guten Idee. Die Sache ist dabei übrigens sehr billig, weil Realismus und Idealismus dieses Themas Grundeinkommen, weil Realismus und Idealismus dieses Themas sich dann immer bloß in Schritten von Euro zu Euro verschieben und behaupten lassen. Was ich meine ist, da kann ein Linker, der sagt, er ist Antikapitalist, auftreten und sagen, es gibt ein realistisches Konzept. Und wenn er auf Realismus plädiert, kann er sagen, schaut euch an, für Hartz IV und Ähnliches wird so viel Geld schon ausgegeben. Das passiert doch alles schon. Das ist die Seite. Dann kommt der andere und sagt, so schlecht wie Hartz IV meinen wir es nicht mehr. Also nicht 700 Euro Grundeinkommen, sondern 1500 Euro Grundeinkommen. Der ist echt kritisch, der hat es radikaler. Hat natürlich das Problem, ist das realistisch? Da kann man natürlich sagen, aber bei 1000 ist vielleicht realistisch. Und wenn nicht bei 1000, vielleicht bei 850. Das ist so billig. Realismus und Idealismus passen, lassen sich so quasi wie in einer Tarifverhandlung aushandeln. Gut, an allerletzten Gedanken. Auf eines kommen all die Leute nicht mehr. Wenn Sie schon davon reden, dass diese Wirtschaftsweise, obwohl der Reichtum dauernd wächst, arme Leute und sogar immer mehr arme Leute produziert. Übrigens inzwischen arme Leute, die arbeiten. Also nicht nur Arbeitslose, sondern auch Working Poor in jeder gewünschten Anzahl. Wenn Sie das schon merken, dann verfallen Sie nicht auf die Idee. Denen müsste man sagen, lasst es euch nicht gefallen. Ihr lasst euch was gefallen, was nicht sein müsste. Sondern Kritik und linkes Denken hat heute den Gehalt, man denkt sich Staatsalternativen aus, wie die Not, die kapitalistisch erzeugte Not, humaner zu organisieren wäre. Die Opfer dazu auffordern, eine Ordnung abzuschaffen, die ihnen nicht gut tut, ist ganz was anderes, als die Verwalter dieser Ordnung aufzurufen, es den Opfern des Ladens irgendwie leichter zu machen. Und als attraktive Idee auch unter Linken kursiert die Sache mit dem Grundeinkommen, die von vornherein nichts anderes ist als eine sozialpolitische Alternativkonstruktion. So, mache ich mal Schluss. Soll ja nicht so furchtbar lang sein, war jetzt auch nicht so furchtbar lang. Wie gesagt, die Idee ist nicht unpopulär, vielleicht gibt es ja das Bedürfnis, sie auch zu vertreten, wenn jemand da ist, der ihr anhängt und der sagt, die ist jetzt in einer Weise kritisiert und womöglich abgefertigt worden, wie sie es nicht verdient, dann meldet euch, oder wenn ihr andere Gründe wisst, die für die Idee sprechen, die jetzt gar nicht vorgekommen sind, weil vielleicht der Götz Werner gar nicht der richtige Vertreter ist, er ist halt der Bekannteste, meldet euch und lasst es hören und dann reden wir drüber, ob das eine Idee ist, die so schlecht ist, wie wir sie jetzt gemacht haben, oder ob an ihr doch was haltbar ist.
Ja, wie es hier ist, kann ich auch sagen, wo man auch erkennen kann, was die Quacksalbe ist. Er hat seine Finanzierung ja so aufgebaut, dass er sagt, man sollte alle Steuern abschaffen und die einzige Steuer, die übrig bleibt, ist die Mehrwertsteuer. Und wenn man da mal nachdenkt, also mir ist es eher so rum, die Steuern nicht am liebsten abschaffen würde, Mehrwertsteuer. Ja, und an der Stelle merkt man, wo der Hase dahin wollte. Das ist ja die Konsumptionssteuer, Und wenn man die als einziges veröffentlichen lässt, ja, dann wird ja beim Arbeitgeber oder beim Kapitalisten nicht mehr abgetan. Da braucht er auch mal irgendeine Kleinigkeit.
Ich hätte mal Ihres.
Ja, das habe ich gerade eine Kritikpunkt angehört. Wobei man klar sagen muss, dass Körner, das Werner-Modell, der jetzt zwar nicht selbst nicht vom Modell redet, sondern nur von der Inspiration, der will beeinflussen, der will Meinung machen. Also da muss man schon differenzieren. Deswegen kommen auch diese seltsamen Beträge, mal zu 800 und mal zu 1500 zustande. Der sagt jedes Mal was anderes.
Ja, er hat immer zugegeben, dann im Herbst, er sagt mal was gesehen von, ich glaube, knapp 30, wenn man es kleiner ist, dann wäre es ja irgendwie 40% mehr versteuert. Wenn man sich die mal vorstellt, dann sind auch 1500 Euro nicht mehr funktioniert. Ja,
nein, 40 sind schon 100% mehr versteuert.
Ja, ja, aber immer.
Aber das mag ja nicht, das mag jetzt ein Detailproblem sein, das sind ja Finanzierungsprobleme. Er hat halt ein möglichst leichtes, durchbringbares Modell eingebaut. Mehr ist es eigentlich nicht. Dass eine indirekte Besteuerung bezahlt, indirekt ist, glaube ich, steht hier kaum Zweifel. Nee, aber was vielleicht interessant ist, wenn wir das diskutieren, sind halt Modelle, wie ihr gesagt habt, die sich zwar nur graduell nach Euro unterscheiden, aber für mich schon ganz von einem anderen Wertkreis sind. Wenn ich einfach von einem bestimmten Betrag ausgehe, zum Beispiel jetzt von einem Prozentsatz des Nettoäquivalenzeinkommens um 50%, sagen wir so um die 1100, dann habe ich natürlich eine ganz andere Basis. Und dann kann ich dann auch zurückweisen, das ist auch auf die Geschichten wie von Michael Hart oder einem Kunden Nicky oder von Andrew Dorf, die halt damit überhaupt eine Chance verbunden haben, einfach anzueignen, indem ich einfach eine Entscheidung bekomme. Einfach auch sagen, nein, ich mag nicht, ich mag was anderes tun. Das hat jetzt mit mir gar nichts mehr zu tun. Das muss man ganz klar erkennen. Das hat er hat alles andere im Kopf als ohne Bundesanwalt. Und zwar kann man dann noch sagen, ja gut, zum Beispiel wie der Mitglied, der das ja deutlich befürwortet hat, dass ja, ein Grundeinkommen für alle zu begründen ist, dass zum einen Produktion im gesamtgesellschaftlichen Prozess stattfindet und zum anderen die Arbeitskraft kollektiv und gesellschaftlich geworden sei. Arbeit daher aber nicht mehr wegen dem Individuum zu schreiben sei, sondern als individuelle Leistung im Diskussion weist, sondern es ist eben eine kollektive, gemeinschaftliche Organisation. Was dann der Werner letztlich auch wieder verwurstet hat, in einer ganz anderen Form, was er ja auch zitiert hat, das wird Selbstversorgung und Fremdversorgung. Im Prinzip ist es ein ähnlicher Ansatz, nur jeder hat nicht weit genug. Das ist, kann man dem natürlich nicht vorwerfen. Und der ist natürlich in erster Linie Unternehmer, das ist ganz klar. Er denkt auch an die Unternehmer und denkt natürlich an Profit. Das ist ganz klar, seine humanitäre Attitüde. Und bei Dortz war es ja auch so, der ja am Anfang sehr skeptisch der Grundeinkommensidee überhaupt nicht unterstand. Der hat gesagt, naja, wir brauchen kein Grundeinkommen, sondern wir brauchen eher eine Arbeitszeitverkürzung. Also wir haben die Notwendigkeit von Arbeit, das ist alles gleich dabei. Also so eine Lebensarbeitszeit von 20.000 Stunden und damit wäre es gut, hat er ja am Anfang gesagt. Und das spielt ja auch gut, wenn er gesagt hat, das wird auch wieder nur in den Sack lassen und es würde keine Gesellschaft der Änderung der Beiträge kennen, wo man davon ausgehen könnte, dass jetzt frei konkurrierende Individuen zusammen was Neues erstellen können, also auch politisch, in der politischen Routine, um da dann ein weites Feld was zu verhindern. Das heißt also,
muss ich mich konzentrieren, da kann man den Faden halten, von dem, was du sagst. Man muss nicht verstehen, was schlägt, was man genau von da aussieht.
Ja, wie gesagt, ist, dass es halt sehr verschiedene Modelle gibt, die vom Grundeinkommen. Wenn ich jetzt das nur an Götz Werner orientiere, dann fehlt mir tatsächlich jeder emanzipatorische Gedanke. Das heißt also, von freier, neuer Arbeitsgestaltung, von politischer Gestaltung, von neuer Gemeinschaft, das ist eine ähnliche. Ja, deswegen, weil der Glasbrauchpaar sowieso. Aber es gibt zum Beispiel Modelle, die auch diskutiert werden, bei Piraten oder jetzt auch bei den Grünen, nicht so, dass es unbedingt immer nur diese Euro-Modelle sind, sondern es geht tatsächlich darum, diese existenzsichernde und teilarbeitssichernde Faktor und Einkommen. Das geht ansprechend. Da sehe ich schon mächtig Freiheitspotenzial.
Also, mal ein Versuch einer knappen Zusammenfassung, ja? Du kannst sagen, ob ich es verzeichne oder ob es etwa deinen Standpunkt referiert, nur damit alle auf den Stand kommen, was du jetzt reinbringst. Er sagt in etwa, Götz Werner ist Götz Werner und da mögen wir ja schon Richtiges oder irgendwie Treffendes zu ihm gesagt haben, um dem geht's ihn nicht. Hart und Negri, diese Autoren des Empire, haben da viel weitergehende Vorstellungen und andere. Und die Formel ist, Grundeinkommen, ein Anspruch auf Teilhabe, der, wenn er mal durchgesetzt wäre oder auch im Kampf um die Durchsetzung, emanzipatorische Potenziale freisetzen könnte und darüber den Standpunkt einer weitergehenden Veränderung der Gesellschaft und der Wirtschaft ermöglichen würde. So, und das ist die Idee, die du siehst oder die du meinetwegen, von der du meinst, die würde sich viel mehr zu verfolgen lohnen. Okay. Also es ist die Idee, Grundeinkommen, um das nochmal festzuhalten, gar nicht, damit man Grundeinkommen hat, sondern als Bedingung der Möglichkeit von was anderem. Emanzipatorischen Denken, weitergehende Perspektiven der Aneignung der Gesellschaft, die einem entfremdet ist. Dazu möchte ich sagen, ich halte dieses Argument für einen der großen Fehler der Linken, dass man für Bedingungen der Möglichkeit von was anderem, seit ewig schon, man kämpft für irgendwas und sagt, um das geht's mir eigentlich gar nicht, es geht mir um die Bedingung der Möglichkeit von was anderem. Möchte ich immer sagen, na dann kämpft doch gleich für das andere. Es ist immer die Vorstellung, man müsste Umstände schaffen. Und man könnte Umstände schaffen, beides. In denen das Denken der Arbeiterschaft, die sich so hartnäckig von den Linken nicht vom Kapitalismus abbringen lassen, in denen das Denken der Arbeiterschaft durch die Lage selber, durch die Lage, in der sie dann sind, auf den richtigen Pfad kommt. Auf einen besseren jedenfalls als den, auf den sie jetzt sind. Und diese Vorstellung halte ich für rundherum verkehrt. Entweder die Lohnabhängigen nehmen wie jetzt und hier diese Wirtschaft, deswegen, weil sie freie Menschen sind und sich um ihr eigenes Interesse kümmern dürfen und nicht mehr Knechte wie seinerzeit, nehmen den Kapitalismus als ihre Chance, suchen ihren Erwerb in ihm und tun sich darüber all die Widersprüche gegen ihr materielles Interesse an, weil sie die Abhängigkeit vom erfolgreichen Geschäft, das sie ja beschäftigen und bezahlen soll, anerkennen und an der Logik des Geschäfts weiterdenken. Oder sie nehmen den Gegensatz dessen, wovon sie abhängen und was sie brauchen, zu ihrem eigenen Interesse, zur Kenntnis. Dann haben sie keinen Grund mehr, Rücksicht auf den Erfolg des Geschäfts zu nehmen. Dann haben sie keinen Grund mehr, sich dem unterzuordnen. Dann schaffen sie sich schon die Welt, die sie brauchen. Aber zu sagen, ich suche mir einen Weg, wo ich die Menschen so hinmanövrieren kann, dass sie dann sagen, ja, jetzt könnten wir uns die Wirtschaft ja noch ganz anders aneignen. Das passt auf zwei Ebenen nicht. Die erste Ebene ist, wer am Kapitalismus als seine Lebensbedingung festhält, nichts gegen sie einzuwenden hat, der merkt auch, wie unverträglich sogar die Idee des Grundeinkommens mit dieser Wirtschaftsweise ist und lehnt sie deswegen ab. Und umgekehrt, wer sie nicht ablehnt und meint, Grundeinkommen wäre ja vielleicht verträglich, ist vielleicht tatsächlich irgendwann ein Anhänger einer Grundversorgung. Und da sehe ich noch lang nicht, wieso das Sprungbrett sein soll zu. Und dann will ich aber den Gewinn und das Geld überhaupt abschaffen. Ja, warum eigentlich, wenn einer bloß gelernt hat, Grundeinkommen wäre das, was wir brauchen, was uns gut tut? Warum sollte das der Ausgangspunkt, warum sollte das der Grund für ganz was anderes sein? Also, ich meine, die ganze Vorstellung, wie gesagt, es ist seit ewigen Zeiten das Bedürfnis der Linken, einen Königsweg, sagen wir es mit hässlichen Worten, der Manipulation zur Revolution zu suchen. Und den gibt es nicht, den soll man gar nicht suchen. Punkt, ja, den gibt es nicht. Deswegen soll man ihn besser auch nicht suchen. Ja. Also ich meine, die ganzen Gedanken, und wenn das dann mal ist, dann ist auch was anderes. Da ist nichts dran an dem. Okay.
Nee, aber da muss ich gleich einwenden. Aber das ist doch eine, auch so ein Denkschema, wo man sagt, naja, das ist ein Matthäus-Prinzip. Wer hat den Wirt gegeben, wer es nicht hat, den Wirt genommen. Und damit komme ich auch nicht weiter. Das ist so eine Stagnation. Dann kann ich immer alles begründen und alles gut halten. Also da ist kein Fortschritt. Tut mir leid. Also es ist ein sich selbst begründender Zusammenhang. Ich sehe es nicht als Lösung, so ein Grundanbau. Lieber, wenn wir aufhören, die Lösung abzuschaffen, dass das wirklich war.
Ja, aber da merkst du es. Das sieht keiner mehr als erreichbaren Zweck. Oder als erreichbares Ziel. Das sieht keiner mehr als erreichbares Ziel. Und dann fangen sie an und sagen, ach, dann suchen wir uns Zwischenziele.
Ja, und dann bricht eine Säule weg, nämlich die Erpressbarkeit der Leute, die auf die Lohnarbeit angewiesen sind. Und wenn das so wegfällt, weil das Niveau so hoch ist, wie es manchmal definiert wird, ist ja, bricht eine Säule weg und deswegen muss sie wackeln. Also da kann man verzweifeln, dass wenn das tatsächlich eingeführt würde, dass die Abhängigkeiten in diesem Land anders wären. Und das ist spannend, wer was daraus werden könnte.
Du merkst aber gleich, dein würde, wenn, wäre und so weiter, das Argumentieren im Irreal ist, das hängt jetzt alles an der Höhe. Auch das mit der Erpressbarkeit.
Genau, es muss hoch sein, wenn, dass wirklich die Leute nicht mehr erpressbar sind.
So. Weil andere Modelle laufen. Und dann weißt du genau, dann kannst du gleich eine Revolution machen. Das ist nicht im Angebot hier. 1500 Euro netto für jeden. Es ist nicht im Angebot.
Und das Zweite ist noch die Logik, ja, wo du sagst, und weil die Leute noch erpressbar sind, deshalb haben sie nicht die Freiheit, eine Revolution zu machen oder können sich die Gedanken nicht fassen. Die finde ich auch ein bisschen komisch, weil warum soll man sich eigentlich nicht Rechenschaft darüber ablegen? Warum man immer dazu genötigt ist, in die Lohnarbeit zu gehen und weiß, dass hinten nichts rauskommt? Und daraus den Schluss zu ziehen, dass einem das nicht gut tut, dass das abzuschaffen ist. Ja, man kann auch einen anderen Schluss draus ziehen, manche ziehen den Schluss draus, dann muss man sich fürs Kapital stark machen. So, aber dann hinzugehen und sagen, und wenn sie ihr Grundeinkommen hätten, dann würden sie das quasi als Automatismus machen, sich gegen das wenden, was ihnen doch eigentlich nicht gut tut. Das ist doch ein wenig eine Idee, die...
Das habe ich gar nicht gesagt, dass sie sich dagegen wenden. Das ist vielleicht auch gar nicht möglich. Weil ich meine, das heutige System basiert darauf, dass die Leute darauf angewiesen sind, jeden Job anzunehmen.
Ja.
Und das fällt dann weg.
Ja, wenn aber dann
diese in einer Höhe, die es den Leuten erlaubt, vernünftig zu leben und nicht darauf angewiesen sind, was zu
tun. Das stimmt.
Die
daher
für 10.000 Euro im Monat los ankommen. Das ist auch nicht, dann gibt es auch keine 10.000 Euro, um ordentlich zu leben.
Nein. Wir sind darauf versehen, dass der Gedanke, dass man
Man kann das umgekehrt sagen. Wenn das Grundeinkommen so hoch ist, dass die Leute sich ihre Gedanken und ihre Existenz machen müssen, dann ist doch auch alles vergessen. Bloß deswegen verdient auch zu stehen, weil so viel oder irgendwie sowas einfach böse Sache ist. Das hilft doch auch nicht. Wenn das Grundeinkommen wirklich so ist, wie du das denkst, dass die Leute dann frei sind, sich weiterzuentwickeln und so weiter, dann soll ich mir nicht gegen das Wissen sein.
Irgendwie schreibt das ja, wenn du das gerade auch schon wissen. Ach, das ist vielleicht irgendwie, was passiert, wenn man das jetzt umsetzen würde, diese Mindestlohngeschichte. Also, zwei Sachen, das ist erstmal so eine Art Wertung von der Theorie oder dem Realismus von der, und zweitens, was dann meine realistische Einschätzung der Umsetzung dessen ist. Die Wertung, ich halte ihn für einen ziemlich ausgepuckten und verdienten Unternehmer,
ja.
Weil er sich eigentlich nur seiner Arbeiter genügend macht und die ihm wohlgesonnen stimmt, so ein bisschen nach dem Brot und Spieleprinzip. So ein klares Broteinkommen, das finde ich bestimmt gut. Und man merkt ja auch ziemlich spät erst, was ich vorhin auch ganz deutlich gemacht hat, irgendwann kommt der Punkt, wo es dann darum geht, dass es produktiver wird, dass es attraktiver für Investoren wird und dann merkt man, wo es hingeht. Ja? Das ändert dann im Prinzip, es gibt quasi Kapitalhaber und diejenigen, die Kosten für die Kapitalhaber arbeiten müssen, liegt es immer noch auch mit dem Grundeinkommen im Prinzip. Und wenn ich das jetzt erkenne, oder wenn ich die Werte jetzt mal so stehen lasse und dann sage, okay, wie sieht es dann mit der Realisierbarkeit aus? Dann sage ich jetzt, ja, das mit der Umverteilung wird auch klappen. Also wenn man das so umsetzt, wie er es vorschlägt, glaube ich tatsächlich, dass das funktioniert. Und zwar insofern, dass dann nach wie vor es einen Haufen Leute gibt, die wahnsinnig wenig haben und ziemlich große Probleme mit ihrer Existenz haben, obwohl sie ein Grundeinkommen haben. Und es gibt wahnsinnig wenige, die immer noch ziemlich viel profitieren. Weil es in dieser Theorie auch immer noch mitgedacht wird. Und es hat wunderbar funktioniert. Und natürlich als Argument mit den Staatskostenreduzierungen, so, das ist meiner Ansicht nach schlüssig, das funktioniert. Ja? Also ich glaube tatsächlich, dass das machbar ist, was er da vorschlägt. Und man sollte da ganz vorsichtig sein, ob wir dem irgendwas Gutes abgewinnen haben, weil das, glaube ich, das Ganze nur verschlimmert, anstatt verbessert.
Ja, ich glaube, bei dir, du lässt eins nicht gelten. Der Mann ist schon ein philanthropischer Unternehmer. Der kommt nicht aus Unternehmertum auf die Idee des Grundeinkommens. Der kommt nicht, sondern das ist umgekehrt. Der kommt auf die Idee des Grundeinkommens und dann ist er bemüht zu beweisen, dass sich das verträgt mit der Welt und sogar einen Beitrag leisten kann zu der Welt der Gewinnmacherei, aus der er kommt. Aber nicht weil er Kapitalist ist, ist er für ein Grundeinkommen. Sondern der ist fürs Grundeinkommen, weil das hält er für quasi human und für fällig, weil es doch eine immer größere Sockelarbeitslosigkeit gibt oder weil es auf Basis der immer größeren Sockelarbeitslosigkeit jetzt immer unmögliche Niedriglohnjobs gibt. Und da ist er erstmal der Meinung, das müsste doch nicht sein. Und wenn er dann wenn er beweisen will, es müsste nicht sein, dann bemüht er sich, die Verträglichkeit seiner Idee mit der Wirtschaftsweise, in der er sich verwirklichen will, darzulegen. Aber das, ich glaube, es ist nicht richtig, quasi den aufzulösen, als das ist ein ganz ausgebuffter Kapitalist, der hat den allergrößten Trick der Ausbeuterei entdeckt. So ist es nicht. Dem widerspricht auch, dass das Ganze Naja, dann muss er sagen, wenn er selber nicht meint und wenn er selber das gar nicht so denkt, wie er denkt, deswegen, weil es quasi eine Gewinnstrategie ist, dann kommt beim Zu-Ende-Denken ja bloß raus. Also das ist auch nur der Punkt, den würde ich auch noch anders sehen, als du sagst. Beim Zu-Ende-Denken kommt raus, das ist ein Kuddelmuddel. Das ist keine aufgehende Kapitalstrategie. Das ist ein Zirkus. Übrigens, bis hin zu, nehmen wir das Argument noch dazu. Es gibt doch das eine Argument gegen die Idee des Grundeinkommens war, ist denn das bezahlbar? Und das zweite Argument ist, arbeitet denn dann noch jemand, wenn es ein Grundeinkommen gibt? Ja? Und dann sagt der Götz Werner, naja gut, dann gibt es eigentlich zwei Argumente. Das eine ist ein Angebot an den Geldmaterialismus der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, naja, das wird schon so niedrig angesetzt, das Grundeinkommen, dass die Notwendigkeit zu arbeiten nicht einfach untergraben wird. Ja, dieses, ja, wer dann halt Hartz IV oder ein bisschen mehr als Hartz IV kriegt, der merkt schon, dass er Auto und Urlaub und anständig zu leben nicht verträglich ist oder nicht zu haben ist mit dem Geld, dann will er auch mehr. Also kurzum, nein, der kapitalistische Zwang zur Arbeit, du bist ausgeschlossen von all den Gütern des Bedarfs, die es gibt, außer du erwirbst Geld und kannst sie da kaufen. Der Zwang bleibt schon erhalten. Das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort von Götz Werner ist, wenn wir die Menschen von der größten Not freistellen, dann arbeiten sie freiwillig. Ja? Um ihren Sinn zu steigern, um Anerkennung zu gewinnen und so weiter. Da, an die Seite hast du ja auch gedacht. Das ist, und dann arbeiten sie freiwillig für einen Unternehmer. Das Argument ist aber nicht einfach eine Wahrheit. Das ist eine Hoffnung. So ist es ja auch nicht. Auch die Arbeitnehmer sind in dem Sinn kapitalistische Geldpersönlichkeiten. Als sie arbeiten für Geld und diese blöde Gleichung, eine Stunde, weiß ich, 15 Euro oder 12 Euro, was immer bezahlt wird, so, und wenn die Stunde rum ist, lege ich den Hammer hin. Die arbeiten nicht aus gutem Willen. Noch nicht mal, oder vielleicht tun es ja auch welche, vielleicht übernehmen ja auch welche Verantwortung für den kapitalistischen Gesamtzweck, wenn sie gesichert sind, wenn sie den Job nicht verlieren können und so weiter, kann ja sein. Aber an der Stelle ist es wirklich, da sind zwei Spekulationen auf die Menschennatur. Der eine sagt, wenn sie einmal gesichert sind, dann machen sie die Arbeit freiwillig gern und immer mehr davon. Und um zurückzukommen auf den Sarrazin, wenn Leute auch nur ein kleines bisschen gesichert sind, tun sie überhaupt nichts mehr. Und da möchte ich, in der Alternative möchte ich nicht sagen, wofür ich bin. Ja?
Das eine ist doch eine Annahme genauso wie das.
Ja, richtig.
Im einen Fall sagt man, da wird keiner mehr was arbeiten. Und im anderen Fall sagt man, ja, okay, werden Sie, aber Sie können es sich aussuchen, was Sie arbeiten.
Ja, das war jetzt ja von seinem Gedanken her, das ist schon klar. Das war jetzt von seinem Gedanken her, das wäre die quasi eine ganz ausgebuffte Kapitalstrategie, die Leute umso mehr in die Pflicht zu nehmen. Und dagegen habe ich erstmal geredet und gesagt, wenn man den Götz Werner seine Argumente, warum das so nützlich für die Wirtschaft ist, hernimmt, muss man sagen, da ist schon auch viel Spinnerei dabei. Das ist nicht nützlich. Das ist keine tolle Kapitalstrategie, das wollte ich sagen. Ja, aus seiner Sicht, aber wir wollen ja gerade sagen,
finanziert sich die BGE jetzt hier selbst.
Das fällt mehr unter die Rubrik Münchhausen. Ja, Götz Werner hat die Vorstellung, wir müssen ein Grundeinkommen bezahlen, sagen wir mal von 1000 oder von 700. Und damit wir es bezahlen können, müssen wir die Konsumsteuern auf 50% heben. Das heißt dann, das Geld, mit dem das Grundeinkommen bezahlt wird, wird von all den Grundeinkommensbeziehern zu 50% beim Staat abgeliefert. Ja, da ist immer noch bloß 50% wieder da. Ne? Die andere Hälfte, wo kommt denn die her? Aber das 50% heißt ja nach der anderen Seite hin, 1000 Euro Grundeinkommen gewähren, ist in Wahrheit 500 Euro Kaufkraft gewähren, wenn 50% Konsumsteuern draufkommen. Also dann ist, um überhaupt existieren zu können, sind dann ja schon, weiß ich, 2000 nötig oder 1800 nötig, bloß für die billigste Geschichte. Da sagt dann wieder jeder, wer soll denn das bezahlen?
Preise gehen auch runter, weil die Löhne ja gewinnen.
Das ist das nächste Argument von dem. Dazwischen ist übrigens erstmal, dass die Preise gehen erstmal sinken die Kosten für die Unternehmen. Es ist kein Zweck der Unternehmen, die Preise zu senken. Es ist ein Zweck, die Kosten zu senken. Warum? Damit die Differenz zwischen Preis und Ertrag größer wird. Der Preis sinkt noch lange nicht. Der Preis sinkt dann, wenn ein Unternehmen sich aus Konkurrenzgründen errechnet, dass es selber mehr Gewinn macht, wenn es zu einem billigeren Preis anbietet. Aber nicht an und für sich, weil die Kosten sinken. Also kurzum, da merkt man, da sind 1000 Fehler ökonomisch gedacht drin, die alle auch darauf gehen, dass es keine zweckmäßige Kapitalstrategie in dem Sinne ist. Ja, bitte. Ich habe das Problem, dass ich den Zusammenhang, der da erläutert wird, einfach nicht gescheit verstanden habe.
Ja, was Sie vorhin angesprochen haben, ja. Also so steht es in den Short, ja. Und die Unternehmen müssen irgendwie wieder ihre Ausgaben tätigen, ja. Aber die Ausgaben können halt besser in den Zukunft auch werden. Ja, zu Ökonomie. Also welche
So, jetzt, aber da würde ich jetzt sagen, das ist zu kurz gekommen. Ja, und das war Absicht, weil das war jetzt einfach nicht das Thema. Ich sehe nicht, wie das dazugehören soll. Das ist eine andere Frage. Nachwachsende Rohstoffe, neue Energieerzeugung, mag alles sein, mag auch seine Pros und Contra haben, da kann man auch drüber reden. Aber was hat jetzt das mit dem Grundeinkommen zu tun?
Ich habe das jetzt so verstanden, dass du sagst, die Sache mit dem Grundeinkommen wäre doch in der Hinsicht gut, wenn dann alle sich auf ein niedrigeres Niveau an Materiellen begeben, nämlich die Bezieher des Grundeinkommens, wie die Reicheren, die auch ein Grundeinkommen beziehen und irgendwas obendrauf, aber nicht mehr so viel wie vorher und darüber einen Betrag frei wird, den man dann in Ökologie investieren könnte. Da fällt mir mal als erstes dazu ein, das ist doch aber eine widersprüchliche Sache ist, ja. Mit dem Grundeinkommen bleibt doch einerseits alles in privater Hand. Also sowohl die Grundeinkommensbezieher, wie doch die Kapital, wie die Gutverdiener. Es wird unterstellt, wie auch bei dir, weil es ein Grundeinkommen gibt, hat man ein gemeinsames geteiltes Anliegen, sowas wie Allgemeinwohl. Und auf der anderen Seite sind es doch aber nach wie vor Privatinteressen. Also die an einem guten Einkommen oder die an einem Gewinn, an einem Profit. Wieso eigentlich sollen sich die automatisch umsetzen in Ökologie?
Ja, wenn ich halt überhaupt an Zukunft interessiert bin, also wenn ich halt so bereit bin, ich also in der Vorstellung entweder als Arbeitgeber oder auch als Arbeitnehmer, ich will halt die verdienen, möglichst viel und das ist natürlich noch nicht. Und wenn das halt auch jetzt nicht mehr aufgestellt bin, wie ich bin, dann hat es keine Gefühl, also ich bin für die Kraft mit einer Chance zu tun. Wenn ich aber bereit bin, ist halt mehr für die Gesellschaft, wenn ich mich jetzt zusätzlich glaube, auch Teilhabe an der Gesellschaft, dann sind es schon zusammen, die sind ja sehr gut, dann sagen sie jetzt auch so schnell.
Beim Grundeinkommen meinst du jetzt wirklich eine gleichmäßige Verteilung von Geldern für alle Einkommensbezieher, sondern dass einfach nur ein bestimmter Anteil, aber es ändert ja nichts daran, dass es trotzdem Leute gibt, die doppelt oder dreifach verdienen, wie man so ein Einkommen
geht. Also es ist nicht völlig gleich, aber ich halte nicht mehr so die Schere, die ja angesichts zwischen Armut und Reichtum immer mehr auseinanderlassen. Ja, also was ich auch sehr gespürt habe, wenn ich das jetzt halt nicht einfach, dass ich dann auch die anderen schon nett oder habe. Also es sind schon wirkliche Abstände. Und diese Abstände, die könnten sich jedenfalls verringern. Einfach dadurch, dass wir uns bewegen, so viel Grundeinkommen erstmal für alle festgesetzt sind. Und auch nicht einfach gesagt von den Arbeitslosen-Zweifeldern, bitte empfohlen, auch keine Kinder mehr zu bekommen, weil die Kinder sind jetzt in der Gefahr, die Ärmeren. Sollten dann auch noch die Reichen zusätzlich bekommen.
Ja, aber sag mal, jetzt die Idee, wenn du sagst, wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann hat man die Möglichkeit zu verzichten. Ja, aber wenn du sagst, man hat die Möglichkeit zu verzichten, das könnte man ja auch ohne Grundeinkommen. Ja, also da bräuchten die Kapitalisten und die Großverdiener, die könnten doch heute schon jeden Monat einen Scheck überweisen und das tun sie. Tun sie nicht. Warum sollen sie es eigentlich tun, wenn sie dann noch ein zusätzliches Grundeinkommen haben? Das ist schon die Fiktion von den Götz Werner, ja, das stimmt schon, aber das ist doch eine komische Idee. Darüber, dass jeder ein Grundeinkommen gibt, gemeinsames Interesse zu stiften, das ansonsten überhaupt nicht vorliegt. Weil es ansonsten immer noch die Wirtschaftsweise gibt wie vorher, weil es ein Geld gibt und weil die Unternehmen nach wie vor auf ihre Rechnung den Gewinn machen und die Gutverdiener in ihrem Interesse die Löhne kriegen.
Jetzt muss ich nochmal sagen, ja, wenn das ganze, der ganze Themenbereich, ja, mit Ökologie und Zug, also Rücksicht auf die nächsten Generationen, wenn es da überhaupt einen gemeinsamen Zusammenhang zu dem Grundeinkommen gibt, dann liegt der in dem, und da bin ich jetzt erstmal ein bisschen von deinem Gedanken weg, dass die Rücksichtslosigkeit gegen die Natur in der Sache den gleichen Grund hat wie die Rücksichtslosigkeit der Produktion gegen den Arbeiter. Der sachliche Grund ist eigentlich so einfach, ja, wenn es bei der Produktion um die Mehrung einer Gelddifferenz geht, dann ist alles, was den Menschen billiger macht und alles, was die Produktion billiger macht, weil man eben rücksichtslos auf einen Rohstoff zugreift, Gifte einfach in den Fluss ableitet, das sind alles gleichermaßen Mittel, diesen Zweck zu steigern. Und wenn ich jetzt an den Grund denke, der diese Rücksichtslosigkeit gegen die Natur und hervorruft, dann käme ich eigentlich auf einen reinen Gegensatz. Dann käme ich auf einen Gegensatz der Verwendung der Leute, ja, die diese Produktionsmittel verwenden können, gegen die, die dann die Folgen ausbaden müssen. Das ist aber eine ganz andere Art, darüber zu reden, als eigentlich gibt es ja ein neues gemeinsames Problem, an dem alle teilhaben. Ja, du sagst, wir müssen an die Zukunft denken. Und in dem Wir sind auf einmal diejenigen, die da bloß Material für diese Reichtumsvermehrung sind. Und die diese Reichtumsvermehrung auf deren Kosten betreiben, die sind auf einmal in ein Subjekt zusammengefasst. Und sorgen sich jetzt gemeinsam darum, dass es, nämlich diese Produktionsweise, so weiter fortging. Und gegen diese Verwandlung wäre ich mich, ja. Wieso soll ich mich eigentlich um die Zukunft sorgen, wenn die Gegenwart schon so ausschaut? Sollte ja, doch untergehen.
Und vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Gedanken, dem ich mich total anschließen möchte. Deine Überlegung, ich sage jetzt immer du, also halt die Rednerin von dem Beitrag gerade, die Überlegung kombiniert schon zwei zum Kapitalismus gehörige Verbesserungsvorschläge. Aber beide gehören zu diesem Laden. Also Felix' Argument war gerade, ich kann die Ruinierung der Natur und der natürlichen Existenzgrundlagen sehr klar und einfach auf den kapitalistischen Zweck des Wirtschaftens zurückführen. Ich kann die Armut der Armen aus dem Zweck erklären. Das wäre ein Grund, sich gegen den Zweck zu wehren. Jetzt gibt es was ganz anderes. Jetzt gibt es eine Sorge, nicht die Opfer dazu aufzufordern, den Zweck kaputt zu machen und was Gescheites an dessen Stelle zu setzen, sondern es gibt eine Sorge um die Zukunft. Geht es denn auch so weiter? Muss man sehen, was für eine Verschiebung das ist. Erst hat man eine Ökonomie vor sich, die vieles kaputt macht, Menschen und Natur. Und dann gilt die Sorge dem, ob es denn überhaupt weitergeht. Das sollte doch gar nicht weitergehen, am besten. Aus der Sorge, ob es weitergeht, erwächst jetzt, ja, wir brauchen nachwachsende Rohstoffe, wir brauchen eine neue Energieversorgung, die nicht so viel CO2 in die Luft bläst. Das Öl geht sowieso aus irgendwann. Es gibt auch eine genau solche Sorge um die soziale Frage. Fliegt denn die Gesellschaft irgendwann auseinander, wenn Reichtum und Armut sich immer mehr trennen? Wenn die Mitte verloren geht, wenn die Extreme immer größer werden? Schamlose Boni von Finanzakteuren, heute wieder in der Zeitung, Spitzenboni dieses Jahr, 140 Milliarden. Und daneben in jedem größeren Land Millionen mittelloser Menschen. Man muss den Unterschied der Fragestellung zur Kenntnis nehmen. Ob ich sage, das ist gefährlich für die Zukunft der Gesellschaft, dass es immer mehr Arme gibt, dann stehe ich nicht auf dem Standpunkt der Armen, sondern auf dem Standpunkt der Zukunft der Gesellschaft. Dann nehme ich die soziale Frage zur Kenntnis, wie Bismarck sie zur Kenntnis genommen hat. Es könnte sein, dass es nicht mehr so weitergeht. Man muss was gegen die Revolution tun, hat er gesagt. Oder ich stehe auf dem Standpunkt, da wird das Leben von vielen Menschen kaputt gemacht. Das darf nicht sein. Und das ist gar nicht dasselbe. Und die Vorstellung, man könnte das Grundeinkommen einführen, weil das würde die Einführung von neuen Energien und nachwachsenden Rohstoffen fördern, das ist wirklich die Kombination von zwei Kapitalismus-Heilungsideen. Jede davon, ach Gott, betreiben auf ihre Weise die Verwalter dieser Gesellschaft selber. Die Sorgen wollen wir uns nicht machen.
Das müsste doch nicht sein, dass ich von einem festen Glauben ausgehe, dass alles, was einem stellt, mit der Gesellschaft nichts zu tun hat, wo es so gerade in mir auffindet und dann weiterdenkt.
Ja, ja, Idealismus, genau. Es ist nicht unser Privileg, die Übel des Kapitalismus zu bemerken. Das tut jeder. Das tut die Politik, das tun die Kirchengemeinden, das tun die Gewerkschaften. Daran fehlt es nicht. Aber wie wird drüber nachgedacht? Und jetzt deine Rede. kaum wird ein Schaden und kaum wird ein Interessensgegensatz bemerkt, kommt der erste Schritt, das müsste nicht sein. Anstatt sich mit den Ursachen der Schädigungen zu befassen, sagt man, das müsste doch nicht sein, und begibt sich dann in die Pflicht, hast du Ideen, wie man es besser machen könnte? Und dieses, wie man es besser machen könnte, ist immer die Frage, kannst du eine Lösung für das Problem angeben, ohne dass irgendwas durcheinander kommt in dem Laden, so wie er funktioniert? Hast du Vorschläge, wie man diesen Schaden vermeiden könnte, ohne dass irgendwas anders Schaden nimmt? Das Wachstum, die Arbeitsplätze, die Solidität der deutschen Finanzwirtschaft, der Staatshaushalt. Nichts darf durcheinander kommen. Und blöd wie sie sind, die idealistischen Kritiker, in die Not begeben sie sich. Den Beweis wollen sie antreten. Und am Schluss kommt dann das raus, was rauskommt. Dieser Staat hat eine Umweltpolitik. Dieser Staat steigt um auf erneuerbare Energiequellen. Nicht heute und nicht morgen, aber im Laufe der nächsten 20 Jahre. Die Sorge, dass der Kapitalismus womöglich nicht mehr weitergehen könnte, machen sich die Verwalter selber. Und die Antworten, die es braucht, damit der Kapitalismus weitergeht, die geben sie sich auch selber. Und mal Schluss machen für heute.